Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Gerade was Thema in den Nachrichten. Emine Sefki Östermar ist die Büchnerpreisträgerin 2022 und diese Entscheidung ist gleich Thema hier bei uns in der Lesart. Der Büchnerpreis, das ist die Auszeichnung für ein Lebenswerk, die angesehenste Auszeichnung dieser Art in Deutschland. In den letzten 4 Jahren haben den Büchnerpreis bekommen Theresia Mora, Lukas Bärfuß, Elke Erb und Clemens J. Setz. Und für die Entscheidung in diesem Jahr hat unsere Redaktionsglaskugel prophezeit, nach dem vergleichsweise jungen, nämlich 39-jährigen Clemens J. Setz und der Abfolge der Preisträger vorher wäre jetzt eine etwas ältere Preisträgerin dran und die Glaskugel hat gar nicht so schlecht gearbeitet. Denn Emine Sefki Özdamar ist die neue Büchnerpreisträgerin. Sie wird morgen 76 Jahre alt, also das ist fast ein Geburtstagsgeschenk. Und über diese Entscheidung will ich jetzt sprechen mit unserem Redakteur Carsten Huck. Hallo, willkommen.
Hallo, Herr Mayer.
Was sagen Sie denn zu der Entscheidung?
Ich finde, es ist eine wunderbare Entscheidung, also nicht nur jetzt aus Gründen des Jahrgangs, also dass Emine Sefki Özdamar das Alter hat, auf das Sie da jetzt gerade angespielt haben, sondern es ist wirklich auch eine Schriftstellerin, die einen Bezug hat zu Büchner, also die A, ein Werk vorzuweisen hat und B, sehr viel mit dem Theater zu tun hat. Sie ist Schauspielerin gewesen, sie hat Theaterstücke geschrieben und Romane und damit ist sie eigentlich eine ganz würdige Preisträgerin, weil ihre Romane auch inhaltlich sehr viel sich anschließen lassen an Büchners Texte, wenn man möchte. Sie haben etwas Widerständiges, sie haben etwas Fantasievolles, es geht um politische Auseinandersetzungen auch und gleichzeitig ist es ein Raum der Poesie, in dem sie sich bewegt, ein Raum der Literatur. Und insofern ist sie für mich eine wirklich tolle Preisträgerin, eine gute Wahl der Akademie.
Und in diesem Werk von Emine Sefki Özdamar, da spiegelt sich ja auch ihr sehr interessanter Lebensweg zwischen der Türkei, zwischen Frankreich hat auch eine Rolle gespielt und drei Deutschlands eigentlich. Können Sie uns von diesem Lebensweg ein bisschen erzählen?
Ja, tatsächlich. Sie ist ja geboren 1946 in der Türkei, ist dann in Istanbul aufgewachsen, ist als 19-Jährige in den 1960er Jahren nach West-Berlin gekommen, hat hier gearbeitet, hat versucht, die Sprache zu erlernen, ist dann zurückgegangen in die Türkei, hat dort eine Ausbildung als Schauspielerin gemacht und sie hat gespielt im Stück von Peter Weiß zum Beispiel oder von Bertolt Brecht. Brecht ist ganz wichtig geworden für sie. Sie ist dann an die Volksbühne in Ost-Berlin gegangen, hat dort Benno Besson getroffen, den großen Brechtschen, auch Schüler, kann man sagen, großen Regisseur, mit dem sie dann nach Paris ging. Sie hat mit ihm gearbeitet und hat eine Existenz im Theater geführt. Sie hat in ihrem letzten Roman einmal geschrieben, ich wohnte in Benno Besson. Das ist sozusagen die poetische Umschreibung für eine Existenz eben auf dem Theater, mit diesem für sie sehr wichtigen Regisseur. Sie ist dann später zu Matthias Langhoff gegangen, hat dort gearbeitet und sie hat in der Ära Peymann in Bochum am Schauspielhaus gearbeitet, sowohl als Schauspielerin als auch als Dramatikerin. Also das ist wirklich eine Bühnenkarriere, die nicht zu unterschätzen ist, denn sie hat ja dann Theater gemacht in einer Sprache, die sie erst erlernen musste und hat dann über ihre künstlerische Arbeit als Dramatikerin, Schauspielerin und eben auch bildende Künstlerin zur Literatur gefunden und die literarische Bühne dann Anfang der 90er Jahre betreten mit dem Buch Das Leben ist eine Karawanserei, hat zwei Türen, aus einer kann ich rein, aus der anderen ging ich raus. Aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus. Sie merken schon am Titel, es hat etwas Barockes. Das ist jemand, der mit Sprache gerne umgeht, der gerne mit Sprache spielt. Dieser Roman damals 92 wurde von einigen Kritikern sofort als das erkannt, was er war. Eine ganz eigene Ästhetik, etwas Sperriges, aber auch Amüsantes, Einfühlsames. Und das setzte sie dann fort. Also es gab dann weitere Romane.
Wenn wir mal einen Sprung machen in die Gegenwart, bitte. Es wurde auch vorhin gerade in der Jurybegründung hervorgehoben für den Büchnerpreis, dass ihr jüngster Roman, ein von Schatten begrenzter Raum, ein ganz besonders herausragendes Werk in ihrem Werk sein soll. Was macht denn diesen Roman so besonders?
Er ist so etwas wie die Summe ihres Lebens. Eine poetische Autobiografie mit diesem Wort Autofiktion, glaube ich, nicht so erfassend, weil es ist mehr, es geht tatsächlich um Poesie. Er hat mehrere Preise erhalten bereits und in einem ganz wilden Rhythmus, in dem sie sich nicht begrenzen lässt von Chronologie oder Wahrscheinlichkeiten, erzählt sie die Geschichte, ja, ist es die eigene Geschichte, ist es die Geschichte eines Menschen, der mit Literatur und Kunst und Poesie zu tun hat, kann man so oder so sehen. Es ist ein Buch der Dialoge. Sie spricht mit einem Baguette, genauso wie mit einem putschenden türkischen General. Also sie hebt Grenzen von Raum und Zeit auf und Bezugspunkt ist in diesem Buch immer der Leidende und der Kämpfende, der Lernende und der kreative Mensch.
Und gibt es andere Bücher in Ihrem Werk? Sie haben schon den Roman erwähnt, mit dem sie die literarische Bühne betreten hat. Andere Bücher in Ihrem Werk, die Sie ganz herausragend finden?
Ja, also es ist tatsächlich das erste Buch, Das Leben ist eine Karawanserei. Dann Die Brücke vom Goldenen Horn muss man sicherlich auch erwähnen. Und es gibt Erzählungen von ihr. Also ich würde sagen, Einstieg ist Das Leben ist eine Karawanserei, aber man kann auch mit dem letzten Roman jetzt einsteigen, mit dem von Schatten umgrenzten Raum. Das ist wirklich ein Buch, was einen mitreißt und wo man in eine andere Dimension auch getragen wird und man sieht, was alles möglich ist mit Sprache.
Konkrete Leseempfehlung von Carsten Huck zum Werk von Emine Sefke Östermar, der neuen Büchner-Preisträgerin. Ganz herzlichen Dank. Es ist eigenartig, ich habe so viele Romane gelesen, auch für diese Sendung hier, und da war noch nie einer dabei, der sich ganz konzentriert auf das Ereignis oder die Ereignisse, durch die wir alle in die Welt kommen, nämlich Schwangerschaft und Geburt. Und jetzt ist mir aber so ein Roman begegnet, das ist auch ein Ereignis. Der Roman heißt MTTR, das ist der erste Roman der Journalistin Julia Friese. Morgen wird der Roman erscheinen und Julia Friese ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, hallo.
Guten Morgen.
Es kann natürlich auch an meiner eingeschränkten Bücherwahrnehmung liegen, dass mir solche Bücher entgangen sind bisher. Wie ist es denn bei Ihnen? Kennen Sie andere Romane, die sich ähnlich intensiv mit dem Zur-Welt-Kommen eines Kindes beschäftigen?
Im deutschsprachigen Bereich fällt mir aus den 70er Jahren Maria Erlenberger ein. Dann, was ich auch jüngst noch gelesen habe, jetzt ist aus dem, ich glaube, frühen 2000er Jahren Rachel Cusk, allerdings im englischsprachigen Bereich. Oder Sheila Hattie hat zumindest darüber geschrieben, wie es ist, nicht Mutter zu werden. Aber detaillierte Schilderungen von Schwangerschaft und Geburt sind, glaube ich, und das kann man sagen, ohne jetzt jemanden zu übersehen, doch relativ selten, glaube ich das. Also ich werde aber gerne korrigiert und hoffe, dass ich da jetzt niemanden auf die Füße trete.
Wir nehmen Hinweise entgegen zum Schwangerschaftsliteraturkanon. Und ich muss sagen, als mir so langsam klar wurde beim Lesen, wovon Sie schreiben und worauf das Buch abzielt, ich dachte dann auch, es ist ein mutiges Projekt, eben weil es um so eine zentrale menschliche Erfahrung geht, die aber bisher, abgesehen von den Ausnahmen, von denen Sie jetzt welche genannt haben, offenbar als nicht wirklich literaturfähig galt. So ist also, würde ich jetzt jedenfalls vermuten. Haben Sie sich denn selbst mutig gefühlt beim Schreiben?
Nein, aber das liegt ja daran, dass das weiblich Konnotierte häufig abgewertet wird, was ja auch eines der im Buch verhandelten Themen sind. Also wenn man an Schwangerschaft denkt, dann gibt es da ein sehr weiches, ein sehr rosafarbenes, verniedlichendes, um nicht zu sagen eher abwertendes Narrativ, also weil die Leistung, die der weiblich konnotierte Körper dort vollbringt, abgewertet wird. Wenn man an Stärke denkt, habe ich zumindest leider Gottes ständig Assoziationen von Männern, von muskelbepackten Männern, von kahlrasierten Männern, von Soldaten. Also das Soldatische gilt als das Starke, also das Töten gilt als das Starke, das Leben spenden, obwohl es sehr viel spezifischer ist. Also ich meine, jeder kann töten, selbst ein kleiner Reiseföhn kann töten. Das gilt als die Stärke, aber das Leben spenden wird halt verniedlicht und verweichlicht und dann, so wie Sie sagen, auch noch als nicht erzählenswert unter Umständen erachtet. Das hat bestimmt was mit der Misogynie zu tun.
Jetzt ist eher interessant, dass in Ihrem Buch Ihre Hauptfigur Theresa Borsig, die ist 32 Jahre alt, ich stelle sie mal ein bisschen vor, ist freischaffend, lebt seit 5 Monaten mit ihrem Freund Erk zusammen. Sie erzählt auch ganz am Anfang, dass sie seit diesen 5 Monaten in Drogerien geht, Drogerien heißt das richtig, Schwangerschaftstests kauft, Folsäure kauft, also das, was werdende Mütter einnehmen sollen, weil es dem Kind gut tut, obwohl sie eigentlich nicht Mutter werden will. Also sie macht auch sehr deutlich am Anfang, dass auch sie Schwangerschaften eigentlich sehr ablehnend gegenübersteht oder der Vorstellung, selbst Mutter zu werden. Also sie will das eigentlich gar nicht. Oder will sie es doch?
Der Zwiespalt, also die vordergründig erzählt MTTR eine Mutterwerdung verhandelt, aber eigentlich, also auf einer zweiten Ebene, oder die Mutterwerdung ist nur die Kulisse für eine Auseinandersetzung mit nationalsozialistischer Erziehung. Was meine ich damit? Das hat natürlich Schnittmengen mit autoritärer Erziehung. Wovon sich das aber von der autoritären Erziehung unterscheidet, ist der Aspekt der Erziehung zur Bindungslosigkeit. Also ein Mensch, der im Nationalsozialismus aufgewachsen ist, sollte keine Bindung eingehen, sollte möglichst Leistung erbringen, tapfer sein, Sport sein, um dem System halt zweckdienlich zu sein. Jetzt könnte man sagen, gut, was hat das mit Mutterwerdung in der Gegenwart zu tun? Leider immer noch relativ viel, weil die Menschen damals ja so erzogen worden sind, so wie man erzogen wurde, erzieht man weiterhin. Also die Sprache, die Tonalität in der Erziehung, die Glaubenssätze, auch immer noch die gesellschaftlichen Werte sind immer noch so in uns drin. Und für Theresa Borsig bestand der Zwiespalt darin, möchte sie Mutter werden, möchte sie all das, was sie an Familie, also dieses unpersönliche, formelle, bürokratische, möchte sie das eigentlich reproduzieren oder nicht? Ich glaube, das kann man vorwegnehmen. Ich habe in der Vergangenheit gesprochen, weil ja, sie wird Mutter werden innerhalb dieses Romans.
Mhm. Und das, wovon Sie jetzt erzählt haben, gesprochen haben, das wird am stärksten verkörpert in der Mutter von Theresa Borsig. Das ist auch also ein Grundsatz, den sie immer wieder sagt. Sie will um keinen Preis so werden wie ihre eigene Mutter. Sie haben es jetzt abstrakt beschrieben. Vielleicht können Sie es noch an ein, zwei Szenen schildern, wie diese Mutter eigentlich war, die Mutter von Theresa Borsig, was sie so auf keinen Fall wiederholen möchte.
Das hat, also zum einen ist die Generation von den Eltern, von den Protagonisten in den 50er und 60er Jahren aufgewachsen. Also es sind Kinder der Kriegskinder, die so aufgezogen worden sind, dass sie nicht auf ihre Gefühle achten sollen, sich zusammenreißen. Also es ist alles sehr kalt und effizient. Daraus entwickelt sich dann halt diese kalte Erziehung, wobei man vielleicht auch noch da berücksichtigen muss, wir haben jetzt seit 2015, seit dieser Studie von Orna Donat, den Diskurs über Regretting Motherhood, also dass Mutterschaft oder Elternschaft, muss man eigentlich viel, muss man eigentlich sagen, ist natürlich nicht was für jeden Menschen. Aber das wurde damals nicht so kommuniziert. Damals war klar, jede Frau muss Mutter werden und nicht jeder Mensch kann damit glücklich werden. Also ist das vielleicht auch, auch Angst, dort vorher dieses Unglück zu reproduzieren, was diese Elterngeneration durchaus also ausgestrahlt haben kann, weil es für sie die Wahlmöglichkeit vielleicht auch gar nicht gab.
Wenn man den Titel Ihres Romans mal anschaut, MTTR, ergänzt man vielleicht gleich zu Mutter, wenn man die Vokale einfügt. Sie liefern aber eine andere Erklärung für den Titel gleich vorne im Buch. Da steht nämlich MTTR oder dann besser MTTR, stehe für Mean Time to Recover, ein technischer Begriff für die mittlere Reparaturzeit nach einem Ausfall eines Systems. Mhm. Warum ist das jetzt der Romantitel?
Aus vielerlei Gründen. Erstens mal, ich hatte die nationalsozialistische Erziehung das Ende 1945 aufgegriffen. Wenn man jetzt überlegt, das ist die Zeit, die es braucht, um ein System wieder zu reparieren. Ich würde nicht sagen, dass in Anführungsstrichen das System seitdem wieder repariert wurde, mitnichten. Hinzu kommt, dass, wenn ich sage, es stecken immer noch so viele Überreste von damals in der Gegenwart, wenn man auf die Sprache schaut, der Philologe Soziologe Viktor Klemperer hatte in der LTI damals herausgestellt, dass die Nationalsozialisten besonders viele Abkürzungen in der Sprache mochten und die auch überbetont haben. Das findet sich heute auch immer noch in unserer Sprache. Ich finde interessant, wie Abkürzungen die Dinge eigentlich verkürzt darstellen sollen, sie Dinge eigentlich aber sperriger machen, lebensferner, unnatürlicher. Also das kam dann nochmal rein, was ich dann auch in der Sprache des Romans widerspiegeln soll, dass die Sätze relativ kurz sind und davon leben, bestimmte Dinge auszulassen, wegzukürzen. Dann kann man sich fragen, was wird eigentlich weggekürzt und warum?
Die Sprache ist wirklich ganz eigentümlich. Ich habe mal ein kleines Zitat rausgesucht und Ihnen da auf dem Zettel hingelegt. Würden Sie uns das kurz vorlesen, bitte?
Ja. Ist das, frage ich. Das ist der Herzton ihres Babys, sagt die Sprechstundenhilfe, und Wasserfälle fallen aus meinen Augen. Ja, das ist immer ein ganz besonderer Moment, sagt die Sprechstundenhilfe, wenn man das zum ersten Mal hört, nicht? Und dann lächelt sie wieder. Ganz professionell macht sie die Tür auf, guckt uns an, nickt nochmal und die Tür geht zu. Ihre Plastikschuhe über Laminat.
Ein Ausschnitt aus dem Roman MTTR von Julia Friese. Jetzt haben Sie schon eine Erklärung angeführt für diese ganz eigentümliche Sprache. Ich dachte auch beim Lesen öfter, das ist auch eine Sprache, die in dieser Härte und in diesem technischen Appeal auch so eine Art Gegengewicht bildet zu der hohen Emotionalität vieler Szenen. Also gerade auch in dieser Szene, wo sie eben die Herztöne des Babys zum ersten Mal hört. Wäre das auch eine gute Begründung für Ihre Sprache?
Ja, mehrere Motivationen. Erstens das, was ich gerade gesagt habe. Zweitens die Brutalität in der Elternsprache oder in der deutschen Folklore von Elternsätzen ist ja auch eine sehr harte, befehlende Sprache. Stell dich nicht so an, sonst setzt es was, dann rutscht mir die Hand aus, reißt dich zusammen, du hast doch alles gehabt. Keine Widerworte, das sind alles sehr kurze, kompakte Sätze. Die sollten halt diese Geschichte, konstruieren. Und es steht natürlich auch ich verstehe es zumindest in der Tradition der von mir sehr geschätzten Schriftstellerin Marlene Strerowitz, die auch mit dem Punkt als Würgemal zwischen zwei kurzen Sätzen arbeitet, um das Nichtgesagte zwischen ihnen emporzuheben.
Eine sehr besondere Sprache, ein erstaunlicherweise sehr besonderes Thema in dem Roman MTTR von Julia Friese. Das Buch erscheint morgen im Waldstein Verlag mit 420 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In der Bibel, da heißt es im Buch Genesis: Dann sprach Gott, das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen mit ihrem Samen darin. So geschah es. Und jetzt gibt es ein neues Buch, das komprimiert diesen Satz noch einmal ordentlich mit seinem Titel. Das Buch heißt nämlich Es werde Wald. Das ist ein Bilderbuch für Kinder ab 5 von Rina Singh und Ishita Chain. Beide kommen ursprünglich aus Indien, heute leben sie in Kanada. Und Silvia Schwab hat dieses Bilderbuch für uns gelesen. Guten Tag, Frau Schwab.
Guten Morgen.
Ich habe bisher den Untertitel des Buches unterschlagen. Also vollständig heißt das Es werde Wald, die wahre Geschichte von Jadav Payeng. Wer ist denn Jadav Payeng?
Ja, Jadav Payeng ist ein indischer Förster und Umweltaktivist. Der pflanzte im Bundesstaat Assam sozusagen aus dem Nichts einen Wald an, der heute größer ist als der Central Park in New York. Und zwar hat er schon als Junger seit 1979 im Stillen Schilf und Bäume angepflanzt auf einer verlassenen Sandbank in dem Fluss Brahmaputra. Und Jahrzehnte arbeitete er dann auch später mit seiner Familie an seinem Wald. Entdeckt wurde er von einem Naturfotografen. Und obwohl Mulai dann nach 30 Arbeitsjahren zu Berühmtheit gelang und zu Ansehen, war und blieb er doch sein Leben lang Hüter seiner Bäume und auch der vielen Tiere, die dann in diesem Wald lebten. Und der Wald wurde sogar nach ihm benannt. Der heißt heute Mulai-Wald.
Und das Buch erzählt also seine Geschichte, wenn ich es richtig verstehe. Hebt es sich dadurch ab von den vielen anderen Bilderbüchern, die es gerade gibt über Umwelt und Natur, Tiere und Pflanzen, dass da so ein konkreter Mensch im Mittelpunkt steht?
Ja, das Besondere an diesem Bilderbuch ist schon, wie es dieses Thema umsetzt. Denn Rina Sang erzählt eine authentische Geschichte, muss man sich ja klar machen. Das ist keine Fiktion, keine Erfindung über einen inzwischen berühmten Mann. Aber sie erzählt diese Geschichte sehr still, sehr persönlich. Jadav Payeng tritt hier also nicht so als der Star auf, der er dann wurde, oder als Umweltaktivist oder als Protagonist auch zahlreicher Filme und Bücher, sondern der ist hier noch der Junge, der mit 16 Jahren allein und beharrlich seine Aufgabe in die Hand nimmt und dann sein Leben lang eben auch nicht mehr aufhört, seinen Wald zu pflanzen. Dann eben auch die Tiere zu pflegen, die dorthin kommen, Schlangen und Vögel und Wildschweine und Rehe und Nashörner und Tiger.
Jetzt ist das ein Bilderbuch, also wir sollten über die Bilder reden unbedingt.
Ja.
Ishita China, die Bilder beigesteuert zu dem Buch. Was sind das für Bilder?
Ja, die bilden jetzt einen ganz deutlichen Kontrast. Es ist vielleicht so ein bisschen rausgekommen, was ich eben sagte. Der Text ist eher zurückhaltend, der ist bescheiden, der ist sehr einfühlsam allerdings und auch sehr warmherzig. Und der spiegelt, könnte man sagen, vielleicht diese bescheidene Persönlichkeit des Mannes. Und er lässt dann der Natur einen ganz breiten Raum. Und die Natur erscheint hier jetzt eben in Form von Bildern. Und das sind einfach wunderbare Aquarelle. Die schwelgen in Farben, ohne jemals kitschig zu werden. Das schimmernde Grün des Urwalds, dann der gelbe Dunst über dem Strand, die tiefblaue Nacht, der leuchtend rote Abendhimmel. Also die Bilder feiern, könnte man sagen, den Wald, die Tiere. So wie eigentlich es auch Aquarelle nur können, weil die Farben so unglaublich nuancenreich ineinander fließen. Aquarelle kommen ja aus dem Fluss. Und das passt eben so wunderbar, weil es ist ja auch eine Flusslandschaft.
Viele Bücher über die Natur, die steuern dann irgendwann auf den Appell zu, lasst uns diese großartige Natur retten. Sehr verständlich. Ist das bei diesem Buch auch so?
Also das Buch erhebt überhaupt nicht den pädagogischen Zeigefinger. Es hat keine Botschaft, also es will uns nicht belehren. Es erzählt ganz einfach eine anrührende und auch beglückende Geschichte. Beglückend, weil sie ist ja so erfolgreich. Über einen Menschen, der ganz aus sich selbst heraus lebenslang neues Leben schafft. Dass hinter dieser besonderen Geschichte dann auch die Idee auftaucht oder vielleicht der Wunsch, dass jeder Mensch etwas tun könnte für seine Umwelt oder für unseren Planeten, das ist klar. Aber das will dieses Buch nicht. Das kommt dann sozusagen, das wächst aus uns selber, aus uns Lesern dann aus diesem Buch sozusagen heraus.
Jetzt könnte man diesen Titel, Es werde Wald, den könnte man ja, wenn man jetzt den übel nehmen möchte, könnte man sagen, ja, naja, da wird ja jetzt ein Mensch in die Position Gottes quasi gerückt.
Ja, aber, richtig.
Aber auf die Idee kommt man offenbar mit dem Buch nicht, oder?
Ja, es klingt schon an. Es werde Licht, hier heißt es ja auch in der Bibel. Aber das ist zwar ein hoher Anspruch und auf dem Titelbild übrigens scheint ja Jadav Payeng auch wirklich durchs Paradies zu laufen. Ja? Aber diesen Anspruch löst dieses Bilderbuch auf und zwar erstens eben durch diese wunderbaren Bilder und dann eben durch diese sehr besondere Geschichte. Und ich finde, gerade jetzt, mitten im Sommer, mitten in dieser Hitze, mitten in dieser Trockenheit, spüren wir, wie unglaublich notwendig ein solches Leben, ein solcher Mensch und ein solches Buch ist.
Das Buch Es werde Wald, die wahre Geschichte von Jadav Payeng, ein Buch von Rina Singh und Ishita Chain. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Anna Schaub. Erschienen ist es im Nord-Süd-Verlag. 40 Seiten hat es, 18 Euro ist der Preis. Wie gesagt, für Leserinnen und Leser ab 5 Jahren empfohlen. Vielen Dank an Silvia Schwab. Wir möchten hier gern einige neue Klassiker lancieren. Bücher, die nach 1945 entstanden sind, die noch nicht im Kanon stehen, die dort aber hingehören, unserer Meinung nach. Unsere Redakteurin Anne Kolik hat jetzt hier einen ganz jungen Klassiker, den Roman Meine geniale Freundin von Elena Ferrante. Der ist erst 11 Jahre alt.
Sommerklassiker. Meine geniale Freundin von Elena Ferrante.
Elena Ferrante ist ein Mysterium. Nicht nur, weil niemand weiß, wer sich hinter dem Pseudonym der italienischen Bestsellerautorin verbirgt, sondern auch, weil ihr etwas schier Unglaubliches gelungen ist. Am Anfang eines Romans so viel Spannung zu erzeugen, dass sie die Lesenden nicht mehr loslässt. Über mehr als 1500 Seiten und 4 Bände ihrer neapolitanischen Saga.
Heute Morgen hat mich Rino angerufen. Ich dachte, er wollte wieder einmal Geld und wappnete mich, es ihm zu verweigern. Doch der Grund seines Anrufs war ein anderer. Seine Mutter war unauffindbar.
Kein Zufall, dass auch die Ich-Erzählerin in diesem 2011 in Italien erschienenen Roman Elena heißt. Nicht nur die Leidenschaft fürs Schreiben hat sie mit der Autorin gemeinsam, auch die Herkunft aus Neapel. Doch der Armut ihrer Kindheit im Rione, einem prekären Stadtviertel, ist Elena längst entflohen. Als wir sie im Prolog kennenlernen, ist sie eine alte, gut situierte Frau, die in Norditalien lebt. Doch ihre geniale Freundin Lila, die sie seit über 60 Jahren kennt, ist verschwunden. Für Elena keine Überraschung.
Und da ich sie gut kenne, oder zumindest glaube, sie zu kennen, bin ich fest davon überzeugt, dass sie einen Weg gefunden hat, nicht einmal ein Haar auf dieser Welt zurückzulassen. Nirgendwo.
Was ist das für eine Frau, der Elena das perfekte Verschwinden zutraut? Raffaella Cerullo, für Elena heißt sie Lila, ist mindestens ein so großes Mysterium wie die Person hinter dem Pseudonym Elena Ferrante. In Italien rätselt die Literaturwelt schon seit der Veröffentlichung ihres ersten Romans 1992, wer diese Bücher schreibt, die so ungeschönt und packend erzählen von Mutterschaft und Freundinnen, von Sex und Liebe. Feministische Romane? Durchaus. Sie zeigen, dass wir von Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern noch weit entfernt sind. Das betont Elena Ferrante auch in den wenigen schriftlichen Interviews, die sie gibt. Wie hier 2016 im Spiegel.
Wir Frauen müssen zu vieles zusammenhalten. Familie, Kinder, alternde Eltern, Arbeit, Karriere, die Pflege unseres Körpers, emotionale Erschütterungen, körperlichen Verfall. Die Welt ist noch immer ganz auf die Bedürfnisse, die Leiden und das Wohl der Männer ausgerichtet.
Der internationale Durchbruch gelingt Elena Ferrante mit L'amica geniale, meine geniale Freundin. 2013, als das einflussreiche Literaturmagazin New Yorker den Roman und seine Autorin quasi über Nacht berühmt macht, mit einem begeisterten Essay. Damit beginnt das Rennen der internationalen Verlage um die Rechte für Übersetzungen der vierbändigen Reihe. Inzwischen ist die neapolitanische Saga in 42 Sprachen übertragen, über 15 Millionen Bücher sind verkauft. Und seit 2018 hat eine TV-Serie Meine geniale Freundin noch bekannter gemacht.
Ihr Mädchen ist einfach in allem gut, fächerübergreifend. Reden Sie mit Ihrem Ehemann, bringen Sie ihn zur Vernunft.
Und wieso sollte deine Schwester zur Schule gehen, ein Mädchen?
Sie ist in dem Viertel die Schlauste. Frag alle, frag, wer die Schlauste hier ist.
Reno, basta!
Aber meinst du nicht...
Basta! Ich will nichts mehr über diese Schule hören!
Einen Bildungsroman in Mono, nicht Stereo, hat der New Yorker meine geniale Freundin genannt. Denn das Buch erzählt davon, wie unterschiedlich sich die Leben von Elena und Lila entwickeln. Der einen bleibt selbst die Mittelschule, trotz ihrer Brillanz verwehrt, weil die Schusterfamilie sich eine Tochter ohne Arbeit nicht leisten kann. Die andere wird studieren, durch Fleiß und gute Noten dem Rione und Neapel entkommen. Wie Elena Ferrante diese Lebenswege in Worte fasst, ist ein kunstvoller Balanceakt. Raue, schnelle Dialoge wechseln sich ab mit szenischen Beschreibungen, die das Rione mit seinen Gassen, Läden, Leuten lebendig werden lassen. Und gerade in diesem Nachdenken über Herkunft und Aufstiegschancen, Ungleichheit und Solidarität liegt die universelle Qualität dieser Bücher, die längst neue Klassiker sind.
Meine geniale Freundin von Elena Ferrante, einer unserer Sommerklassiker. Das Buch wurde aus dem Italienischen übersetzt von Karin Krieger. Es gibt es als Taschenbuch im Surkamp Verlag. Da kosten die knapp 500 Seiten 11 Euro. Und alle unsere Sommerklassiker finden Sie auch gesammelt in unserer App, der DLF Audiothek. Und da ist einer unserer neuen Klassiker übrigens auch ein Roman der neuen Büchner-Preisträgerin, Emine Sefgi Östermar. Ihr Buch »Das Leben ist eine Karawanserei« hat zwei Türen. Aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Christine Hackmann und ich bin aus Luxemburg. Ein Buch, das ich vor kurzem gelesen habe, zuerst habe ich über das Buch gelesen und wollte es dann gern selber lesen, ist Wir waren wie Brüder von Daniel Schulz. Er erzählt darin die Geschichte eines jungen Mannes, der 10 ist, als die Mauer fällt und dann seine Jugend in Brandenburg auf dem Dorf beschreibt. Es geht eigentlich darum, wie viele seiner Freunde politisch immer weiter nach rechts rücken, ohne dass es jemanden zu interessieren scheint. Also man wollte so immer ins Buch hineinklettern und eine der Personen schütteln und sagen, hey, wach mal auf oder mach was oder sag was und sei nicht so endlos passiv. Aber vielleicht war auch das genau der Sinn und Zweck des Buches. Und ich war froh, als es vorbei war und habe es dann wieder weggelegt.
Christina Hackmann liest oder hat gelesen Wir waren wie Brüder, den Roman von Daniel Schulz. Im Hansa Berlin Verlag ist das Buch erschienen mit 290 Seiten, 23 Euro ist der Preis.